regelmäßig die Zusammenkünfte zu haben, ist schon ein Geschenk. Und dass wir das auch tun dürfen außerhalb der Zeiten, denke ich, ist auch ein Geschenk. Kann man mich so verstehen oder muss man das hier ein wenig verstellen?
Ich gehe vor.
Gut, danke. Dankeschön.
Muss Licht haben, da ist so ein kleiner Schalter
hier. Ja, danke. Wir haben den Herrn Jesus heute Abend besungen. Und ich hoffe, dass jeder, der hier in diesem Raum ist, nicht nur mitgesungen hat mit den Lippen, sondern auch mit dem Herzen, mit der inneren Überzeugung. Es ist so, wie ich gesungen habe. Oder ist jemand hier, der im Augenblick gar nicht so in der Lage ist, dieses Lied so zu singen? Jesu wahre Lebensquelle, Sonne aller Herrlichkeit. Ja, das wollen wir vielleicht noch stehen lassen, so ist es. Aber was dann kommt, Gnad und Fried so reich und helle, kommt von dir uns alle Zeit. Vielleicht ist jemand hier heute Abend, der sagen muss, das spüre ich eigentlich gar nicht mehr. Du bist in ein tiefes Loch vielleicht hineingerutscht, hast immer nur auf dich geschaut, hast nur deine Sorgen und deine Nöte gesehen und die waren groß, wie ein großer Berg sind sie vor dir und du kommst nicht drüber weg. Darf ich dann einmal bitten, heute Abend mit der Hilfe des Herrn einmal abzuschalten und dass wir uns wirklich mit dem beschäftigen, der unsere Herzen ausfüllen kann mit tiefem Frieden, auch wenn die Umstände nicht gerade sehr gut sind. Denn er ist es doch, der unseren Herzen Frieden und Freude zu geben vermag, oder nicht? Suchst du woanders? Komm zu ihm. Und vielleicht ist jemand heute Abend hier, der überhaupt dieses Lied eigentlich nicht hätte mitsingen können, weil er ganz einfach den Herrn Jesus noch nicht kennt als seinen persönlichen Heiland, dann möchte ich dich heute Abend bitten, wenn du ein Kind bist oder ein Herangewachsener oder eine ältere Person, ich möchte dich heute Abend bitten, doch einmal darüber nachzudenken, was passiert, wenn auch Kinder sterben, auch Jugendliche können sterben, Alte meistens müssen sterben, aber auch Kinder können sterben. Was passiert, wenn? Bist du bereit? Der Jesus wartet auf dich heute. Er möchte gerne, dass du zu ihm kommst. Du hast das schon so oft gehört, aber hast es noch nicht getan. Warum eigentlich nicht? Was hindert dich daran? Wir haben auch gesungen, O belebe alle Glieder. Auch möchte er das schenken, dass, wenn er uns diesen Abend schenkt und vielleicht, wenn er noch nicht gekommen ist, die beiden anderen noch, dass doch unsere Herzen neu belebt werden, wo es nötig ist. Dass unser Blick neu auf ihn ausgerichtet wird. Unsere Herzen neu sich an ihm erfreuen können. Wir haben gesungen, gib, dass jedes Herz sich kehre, zu dir Glanz der Ewigkeit. Das ist kein, wie ich denke, Evangeliumstext. Es geht hier eigentlich darum, dass Gläubige, die vielleicht innerlich sich abgewandt haben, noch auf dem Weg so mitlaufen, aber nicht mehr den Herrn Jesus so vor sich haben, doch eine Korrektur vornehmen. Und ich bitte dich, tu es doch. Meinst du nicht, dass der Herr Jesus so viel für dich getan hat, dass du ihm ja die Schulter zeigst? Hat er das verdient? Meinst du, dass die Dinge, die die Welt dir vorstellt, die dich im Augenblick vielleicht so faszinieren, meinst du, dass diese Dinge dein Herz ausfüllen können? Nein. Mit des Herrn Hilfe möchte ich gerne in den kommenden Abenden, wenn er sie uns schenkt, im Lukas-Evangelium einige Stationen im Leben des Herrn Jesus betrachten. Und ich möchte gerne beginnen mit Lukas 2. Lukas 2, Abvers 41. Und seine Eltern gingen alljährlich am Passafest nach Jerusalem. Und als er 12 Jahre alt war, und sie nach Jerusalem hinaufgingen, nach der Gewohnheit des Festes, und die Tage vollendet hatten, blieb er bei ihrer Rückkehr, der Knabe, blieb bei ihrer Rückkehr der Knabe Jesus in Jerusalem zurück. Und seine Eltern wussten es nicht. Da sie aber meinten, er sei unter der Reisegesellschaft, kamen sie eine Tagesreise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Und als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück und suchten ihn. Und es geschah, nach 3 Tagen fanden sie ihn im Tempel, wie er inmitten der Lehrer saß und ihnen zuhörte und sie befragte. Alle aber, die ihn hörten, gerieten außer sich über sein Verständnis und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, erstaunten sie. Und seine Mutter sprach zu ihm: Kind, warum hast du uns also getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen: Was ist es, dass ihr mich gesucht habt? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen redete. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth. Und er war ihnen untertan. Und seine Mutter bewahrte alle diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit und an Größe und an Gunst bei Gott und den Menschen. Bis hierhin wollen wir heute Abend aus Gottes Wort lesen. Es könnte vielleicht sein, dass heute Abend jemand denkt, na, das ist eine Geschichte eigentlich für die Sonntagsschule. Könnte das sein? Dass wir vielleicht denken, das gehört eigentlich in die Sonntagsschule. Der Jesus als Kind ist ein gutes Vorbild für Kinder. Aber stimmt das eigentlich? Gibt es Kapitel in der Bibel, die nur für die Sonntagsschule sind und andere sind nur für die Versammlungsstunden der Erwachsenen? Nein, das glaube ich nicht. Ich denke, das ganze geschriebene Wort Gottes ist für uns, für dich, für mich, für jung und alt. Und wenn wir Vorbilder brauchen, wo gehen wir hin? Die Welt hat die ihren. Da gibt es große Musiker, da gibt es die Formel-1-Rennfahrer. Ich meine, vielleicht hat auch einer von euch zu Hause die Bilder von Schumi irgendwo hängen. Und dann gibt es andere. Aber sind das eigentlich die Vorbilder, die wir brauchen? Haben wir es nicht nötig, in unserer Zeit ein anderes Vorbild zu haben, als das, was die Welt uns bietet? Und sie bietet jede Menge. Nicht nur für Kinder, nicht nur für Heranwachsende, auch für Erwachsene und auch schon für älter gewordene. Ich weiß nicht, ob du einen PC zu Hause hast. Und wenn ja, dann weißt du, worüber ich rede, wenn man da ins Internet gehen kann. Nicht? Ich brauche nicht mehr zu sagen. Da kann man Stunde um Stunde auch gute Seiten sich beschauen und im Internet surfen. Und wie viele machen es heute? Da gibt es tatsächlich auch in unserer Mitte Computerwitwen. Hier auch? Ich hoffe nicht. Aber die gibt es. Da kommt der Vater abends nach Hause, abgespannt von der Arbeit und muss mal eben an seinen PC. Und dann ist es schon schwierig, ihn zum Abendessen wieder da wegzuholen. Und nach dem Abendessen muss er auch noch mal so ein bisschen was dran machen. Ihr Lieben, ist es das, was wir brauchen? Vielleicht muss man manchmal berufswegen mit diesen Apparaten zu tun, hat man zu tun und muss sich damit beschäftigen. Sie sind nützliche Instrumente, nur es ist wie mit allem, auch wie mit Essen und Trinken, alles mit Maß und Ziel. Und wir wollen nie aus dem Auge verlieren, dass auch diese Geräte, der PC, nicht aus der Hand unseres Schöpfers hervorgegangen ist. Der ist aus der Hand von Menschen hervorgegangen. Und der dahinter steht, den kennen wir auch. Der das Internet, das www. fest in der Hand hat. Und ihr Lieben, da gibt es auch Dinge, die wir uns nicht ansehen sollten. Aber doch wird's getan. Weil es da drinnen noch irgendetwas geben mag, was uns zieht. Doch auch mal einen Blick da reinzuwerfen. Und ihr Lieben, es war noch nie so gut möglich, in seinen vier eigenen Wänden sich so zu verunreinigen, wie es heute möglich ist. Mit einem Mausklick kannst du in die schlimmsten pornografischen Seiten dich einlodgen. Und dann, erlaub mir ruhig einmal bitte, auch darüber etwas zu sagen. Es ist eine Not geworden, in unserer Mitte auch. Ist es möglich, dass für dich vielleicht nicht der PC die Not ist? Es gibt noch andere Möglichkeiten. Das Handy. Ich habe nichts dagegen. Ich habe auch eins. Aber die SMS. Ihr lieben jungen Freunde, nicht? Da kann man ein Mädchen ein SMS schicken und die Eltern kriegen gar nichts mit. Gute Sache, oder? Nein, finde ich nicht. Da kann es passieren, dass in einem Haushalt, in einer Ehe, eine Handyrechnung von 3.000 Euro im Monat anfällt. Da gucken sich gerade so zwei wissend an. Ihr Lieben, wir brauchen den Blick wieder auf die Dinge, die wirklich für unsere Herzen sind. Und dann brauchen wir Vorbilder. Und wer kann es besser sein als unser Herr Jesus? Und wenn wir von ihm hier gelesen haben als 12-Jährigen, dann denke ich, ist eine Belehrung drin für die 12-Jährigen, wie auch für die 10-Jährigen, wie auch für die 60-Jährigen und auch wie für die 50-Jährigen. Gottes Wort redet zu uns. Und der Jesus möchte gerne heute Abend vor unsere Herzen kommen als der, der das wahre Vorbild ist. Wer ist der, über den wir gelesen haben, der mit 12 Jahren dann nach Jerusalem hinaufgeht mit seinen Eltern? Wir wissen, es ist der Herr Jesus. Kennen wir ihn? Haben wir in den letzten Jahren ganz persönlich und vielleicht auch gemeinschaftlich Fortschritte gemacht in der Erkenntnis des Herrn Jesus? Darf ich einmal fragen, ist der Herr Jesus mir und dir in dem letzten vergangenen Jahr wertvoller geworden? Ist er mir größer geworden? Habe ich mehr und mehr seine Liebe vor meinem Herzen und in meinem Herzen? Wie schaut's aus, wenn wir da mal eine kurze Bilanz machen? Oh, möchte er doch wieder mehr unsere Herzen beleben. Es geht um ihn, um seine Person. Oh, ihr Lieben, er wurde Mensch. Der ewige Sohn Gottes kommt auf diese Welt. Und das war beschlossen, lange bevor die Erde geschaffen war. Lange bevor Sünde überhaupt in die Welt gekommen war, hatte Gott diesen Plan in seinem Herzen, den Sohn, den vielgeliebten, den einzigartigen, den Eingeborenen in diese Welt zu senden, für dich, für mich, weil Gott schon sah, was in diese Welt kommen würde, nämlich die Sünde, und dass du und ich in Sünden geboren ewig verloren wären, wenn er nicht gekommen wäre. Und wie ist er gekommen? Und dann dürfen wir hier auch bei Lukas nachlesen, der ja die Aufgabe hat, vom Heiligen Geist den Herrn Jesus vorzustellen als den wahren Menschen. Und ich freue mich so darüber, dass es gerade Lukas ist, der das tun soll, weil Lukas der Arzt war. Und welcher Mensch könnte besser einen Menschen beschreiben, wenn es nicht ein Arzt ist? Ein Arzt, der den Menschen kennt? Und so hat der Heilige Geist den Lukas benutzt, um uns den Menschen, Jesus Christus, den wahren Menschen, vor unsere Blicke zu bringen. Ach, Geschwister, wie ist er in diese Welt gekommen? Das lesen wir im gleichen Kapitel. Da lesen wir in Kapitel 2, ab Vers 6. Und es geschah, als sie da selbst waren, wurden ihre Tage erfüllt, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie war. Wenn du nicht wüsstest, um welche Person es hier geht, was würdest du denken, wer da in die Welt hineingeboren würde? Ich denke, du und ich, wir würden zu dem Schluss kommen, das muss ein Armer gewesen sein, der da in eine Welt hineingeboren wird und dann in Windeln gewickelt in eine Krippe gelegt wird. Ihr Lieben, wir müssen jetzt nicht diese schönen Weihnachtskrippen vor unseren Blicken haben, wo da so ein Esel und ein Kamel steht und dann Josef und Maria irgendwie mit einem Heiligenschein da vor uns. Nein, ihr Lieben, das war viel rauer, als wir es uns vorstellen. Der Jesus kam in diese Welt und wurde Mensch, aber wurde nicht in einem Palast geboren. Und wir wollen noch einmal daran denken, er kam für dich und mich, natürlich auch, um den Willen seines Gottes und Vaters zu tun. Aber er kam für dich und mich, du und ich. Wir waren es, die es eigentlich verursacht hatten, dass er kommen musste. Und dann kam er nicht in Pracht und großer Herrlichkeit, nein, er kam in Niedrigkeit. Und ihr Lieben, wer von uns ist je so tief gewesen, wie sich der Herr erniedrigt hat? Wir alle, denke ich, sind doch in Krankenhäusern entbunden worden oder zu Hause. Professor so-und-so war vielleicht auch dabei, aber nicht bei ihm. Wenn da eine Krippe steht, dann heißt das, das ist etwas, woraus Tiere fressen. War es in einer Hütte? Das ist nicht unbedingt aus diesen Versen herauszunehmen. Bruder Heikop, erinnere ich mich einmal, hat einmal gesagt, es kann sehr gut sein, dass diese Krippe auf dem offenen Feld stand. Ihr Lieben, da hat man ihn hineingelegt. Wen? Den Sohn Gottes, Mensch geworden. Er kommt in seine Schöpfung und es gibt keinen Platz für ihn. Für seine Eltern ist kein Platz in der Herberge, im Gasthaus oder in der Unterkunft, wie man auch übersetzen könnte. Und damit auch nicht für ihn. Und ihr Lieben, er ist bereit, sich so zu erniedrigen. So zu erniedrigen, Mensch zu werden, als ein kleines Baby, ich sage es mit Respekt, in diese Welt hineingeboren zu werden. Und doch ist er der, der alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, für den Verstand nicht zu ergründen, für den Glauben unendlich groß. Die himmlischen Heerscharen erscheinen, aber nicht Kajaphas, der Hohepriester, und auch nicht Annas. Die Seinen, sie werden ihn nicht annehmen. Was mag es für sein Herz gewesen sein? Aber ihr Lieben, er war bereit, diesen Weg zu gehen. Ist er nicht wirklicher Mensch gewesen, als es Adam je war? Ich sage das öfter. Verstehen wir, was ich damit sagen will? Adam ist als erwachsener Mensch geschaffen worden, ebenso Eva. Adam ist nie Kind gewesen. Er kennt nicht die Empfindungen eines 10-Jährigen. Er kennt nicht die Empfindungen eines 15-Jährigen. Nein, hätte man Adam gefragt, sag mal, was meinst du wohl, was so ein 10-Jähriger empfindet, hätte Adam die Schultern zucken müssen und sagen müssen, ich weiß es nicht, ich bin als erwachsener Mensch aus der Hand Gottes hervorgegangen. Aber ihr Lieben, und das sage ich für euch, ihr lieben jungen Freunde, es gibt einen, den er Jesus Christus, der in diese Welt hineingeboren wurde, der weiß, wie es dir, einem 8-Jährigen, einem 10-Jährigen, einem 15-Jährigen zumute ist. Der weiß das. Und er ist nicht mit offenen Armen in dieser Welt empfangen worden. Und er weiß auch, dass wenn du dem Herrn Jesus nachfolgst, dass du auch nicht mit offenen Armen von deinen Freunden in der Schule aufgenommen wirst. Das weiß er auch. Und deswegen hat er mit dir Mitempfinden, wenn du da irgendwo im Schulhof von der Clique ausgestoßen wirst. Weil er weiß, wie du dich fühlst, weil er es auch ähnlich erlebt hat. Ach, ihr Lieben, jungen Leute, gerade für euch, denke ich, ist der Heiland da, auch in euren Schwierigkeiten und in euren Problemen, die ihr habt. Ihr braucht doch nicht zu schämen eurer Probleme. Ihr dürft zu ihm gehen, ihr dürft sie ihm bekennen. Natürlich hatte der Jesus keine Sünde Und das ist unser großes Problem, nicht? Gerade in der Pubertät. Wie viele Probleme gibt es da mit dem eigenen Körper? Wie kommen wir damit zurecht? Und nicht alleine. Aber wir dürfen zu ihm gehen. Und ich hoffe, ihr dürft auch zu euren Eltern gehen. Darf ich die Eltern herzlich bitten, sich vor diesem Problem nicht zu verschließen. Es ist ein großes Problem für unsere Jungen, wenn sie in der Pubertät sind und sie können mit niemandem darüber reden. Ich weiß, früher brauchte man das von diesem Ort aus nie zu sagen. Aber heute ist es dringend nötig. Die Welt hat sich verändert. Sie ist immer Welt gewesen. Und der Fürst dieser Welt ist auch immer noch der gleiche. Aber ihr Lieben, vieles hat sich in dramatischer Weise verschlechtert, wie wir es uns nicht vorstellen können. Ich bin auch nicht so sehr alt, aber als ich zur Schule ging, da stand man noch auf dem Schulhof, Reih und Glied. Und wenn man dann in die Klassen gerufen wurde, dann wurde auch noch ein Gebet gesprochen. Ich brauche gar nicht zu fragen, ist das heute noch überhaupt möglich? Nicht, da wird schon drüber gelacht. Sowas machen wir doch nicht. Früher war der Lehrer eine Respektperson. Heute ist es in manchen Schulen so, dass sie Hampelmänner, entschuldigt mir diesen Ausdruck mal, dass sie Hampelmänner geworden sind. Die müssen froh sein, wenn sie den Unterricht gut zu Ende bekommen und nicht mal mittendrin im Papierkorb landen. Ihr Lieben, das ist nicht übertrieben. Das sind keine Storys, die ich hier erzähle, die nicht stattfinden. Und in dieser Welt leben unsere Jungen. Ich bitte euch, ihr Älteren und ihr Eltern und auch Brüder und Schwestern, an unsere Jungen im Gebet zu denken. Wir hatten kein Problem mit Drogen. Porno kannten wir auch nicht. Wir waren froh, wenn wir irgendeinen alten Fußball hatten und den konnten wir dreschen am Schulhof, wenn das möglich war. Aber heute sind unsere Gebetsstunden genutzt, um für unsere Jungen, die der Herr uns anvertraut hat, zu beten. Wir beten gerne für Alte und Kranke, und das ist auch gut so. Aber ihr Lieben, ich sage oft, sie sind bald am Ziel. Aber unsere Jungen, die müssen noch dadurch, wenn der Herr nicht bald kommt. Und wir sagen ja immer gerne, es ist ein Akt der Barmherzigkeit, wenn der Herr Jesus kommt, um uns zu sich zu nehmen. Ihr Lieben, das wird es sein. Aber lasst uns dabei nicht vergessen, unsere Jungen sind mittendrin. Und dass wir für sie beten. Nur Lukas ist es, der uns etwas von der Jugend des Herrn Jesus berichtet. Die anderen Evangelisten schweigen darüber. Die Apokryphen, die haben da so manches, ich sag mal, dummes Zeug. Das wussten auch meine Freunde in Kamerun, die von den Kirchen sich weggewandt hatten, die den Jesus als ihren Herrn angenommen hatten und so manche Predigt in den Kirchen gehört hatten. Da hatten sie gehört, dass der Knabe Jesu irgendwann, als man ihn mal verspottet hatte, die ganzen Kinder in Spatzen verwandelt hätten. Er sagt, ist das wohl möglich? Nein, ist nicht möglich. Das erste Wunder, das der Jesus getan hat, wird uns in Johannes 2 berichtet. Das war auf der Hochzeit zu Kana. Vorher hat er keine Wunder getan. Das dürfen wir festhalten. Ach ihr Lieben, Lukas berichtet uns von ihm. Und wir wollen heute Abend mit seiner Hilfe ein wenig noch darüber nachdenken. Und seine Eltern gingen alljährlich zum Passafest nach Jerusalem. Ihr Eltern, darf ich euch jetzt ansprechen? Die Eltern des Herrn, wir wissen, dass Maria die Mutter war und es wurde von außen her angenommen, Josef sei der Vater. Wir wissen, dass er es nicht war, sondern der Herr war vom Heiligen Geist gezeugt. Aber Maria hat ihn in diese Welt hineingeboren und Josef hat ihn gleichsam angenommen. Und diese Eltern, ihr Lieben, die hatten eine Gewohnheit. Das lesen wir ein wenig später. Und als er 12 Jahre alt war und sie nach Jerusalem hinaufgingen, nach der Gewohnheit des Festes. Jetzt möchte ich gerne einmal euch fragen, habt ihr auch Gewohnheiten, gute Gewohnheiten? Ich weiß, so manche lieben Jungen hören das überhaupt nicht gerne. Das ist oftmals ein Punkt, der stark kritisiert wird. Gewohnheit, alles Tradition, muss das so sein? Das ist so in dem jungen Herzen drin, nicht? Vorsicht, langsam. Wenn es leere Gewohnheiten sind, dann müssen wir wirklich gut aufpassen. Aber es gibt auch gute Gewohnheiten. Gewohnheiten, die mit Leben erfüllt sind, weil es im Inneren des Herzens ein Bedürfnis gibt. Gute Gewohnheiten, ja. Die Eltern hatten ihn nach der Gewohnheit des Gesetzes, als er noch 8 Jahre alt war, in den Tempel gebracht. Das waren, wie mir scheint, grundsolide, gläubige Juden. Die hatten noch Prinzipien, wie ich mal sagen möchte. Haben wir die auch? Ihr lieben Eltern, wenn der Herr euch Kinder anvertraut hat, die beobachten euch. Die hören nicht nur auf die Worte, die lesen auch das Mienenspiel. Und die wissen genau, wenn es darum geht, heute ist Sonntag oder ich weiß nicht, wann in der Woche zusammenkommt, mittwochs, ich weiß es nicht, jetzt gehen wir zur Versammlung. Und die Kinder sind in einem Alter, wo sie zumindest sonntags schon mitgehen können. Und wenn die Kinder bei euch entdecken, da ist Freude, wenn es darum geht, zu dem Herrn Jesus zu kommen, sich zu ihm hin zu versammeln. Freude, am Sonntagmorgen zusammen zu sein, um seines Todes zu gedenken und ihn zu verkündigen, indem wir das Brot brechen und aus dem Kelch trinken und am Nachmittag Freude wiederum in die Versammlung gehen zu dürfen, um von ihm etwas zu empfangen. Ihr Lieben, dann wird es so sein, dass wenn die Kinder bei euch merken, da ist Freude, da ist ein inneres Verlangen, ein inneres Wünschen, dann wird es so sein, wenn die Kinder einmal zu Hause bleiben müssen, dass sie sagen, warum denn? Vielleicht sind sie krank, es ist besser, sie bleiben zu Hause. Und es gibt so manches Kind, was traurig ist, wenn es nicht in die Versammlung gehen kann. Ich denke, das ist das, was wir hier vielleicht aus dem ersten Satz auch lernen dürfen. Haben wir feste Grundsätze, was die Zusammenkünfte betrifft? Nicht so nach dem Mond und nicht nach dem Inneren, wie ist mir wohl heute, sondern es ist Sonntag. Wir dürfen zusammenkommen. Wir dürfen zu ihm hingehen. Ach ja, haben wir nicht gesungen, O belebe alle Glieder, Heiland deines Leibes du? Oh, dass wir wieder mit Freuden oder weiterhin mit Freuden in die Zusammenkünfte gehen und die Kinder und die Jugendlichen merken, es ist ihnen echt. Sollten sie das Gegenteil feststellen, dann werden sie ganz schnell Gründe gefunden haben, nicht in die Zusammenkünfte zu gehen. Ganz wichtige Schulaufgaben vielleicht. Hier tut's mal auf einmal weh und ich glaube, Fieber habe ich auch. Ja, und dann gewöhnt man sich daran, nicht zu gehen. Aber so sollte es nicht sein. Und ich denke wohl, dass ihr lieben Eltern, es im Herzen habt, die Kinder damit hinzunehmen, wo er ist. Sie gingen alljährlich zum Passafest. 3-mal im Jahr. So hatte das Gesetz gefordert, sollte ein männlicher Jude nach Jerusalem kommen. Das war zum Passafest, dem Fest der Wochen oder der Pfingsten und zum Fest der Laubhütten. Es hat sich, so sagen einige Geschichtsschreiber aus der damaligen Zeit, eingebürgert, mehr und mehr, dass für die, die weit weg waren, es so wurde, dass man nur einmal im Jahr nach Jerusalem hinaufging. Und das war meistens zum Passa. Viele kamen ja von weit her. Aus dem ganzen römischen Reich hätten sie kommen sollen, 3-mal im Jahr. Aber man hatte andere Wege gefunden. Sie kamen 1-mal im Jahr, viele von ihnen. Und hier, wie mir scheint, die Eltern des Herrn sind bei denen, die wirklich alljährlich zum Passafest nach Jerusalem hinaufziehen. Das Passafest. Später wird es das Fest der ungesäuerten Brote genannt. Die beiden Feste, die gehörten ganz eng zusammen. Und es ist nicht das Thema heute Abend, aber wir wollen doch ein wenig daran erinnern, Was taten die Juden da? Woran erinnerten sie sich, wenn sie zum Passafest nach Jerusalem gingen? Oh ihr Lieben, sie erinnerten sich daran, was Gott einmal getan hatte, als das Volk Israel als Sklaven dort in Ägypten schwer leiden musste. Da hat Gott einen Weg gefunden, das Volk zu befreien und es vor dem Gericht, das über Ägypten hinwegging, zu bewahren. Da war ein Lamm, das musste ausgesucht werden für ein Haus. Ein Lamm für ein Haus und für alle, die in dem Haus waren. Und dieses Lamm, das musste geschlachtet werden, nachdem es einige Tage aufbewahrt worden war. Und ich bin davon überzeugt, dass die Kinder irgendwie eine Beziehung zu diesem Lamm gefunden haben. Und dieses Lamm, das musste geschlachtet werden für den Erstgeborenen, der sonst vom Würgengel getötet werden würde, wenn es nicht das Blut an der Oberschwelle und an den beiden Seitenpfosten des Hauses gegeben hätte. Ihr Lieben, das Blut des Lammes, das war es, was den Jungen, den Erstgeborenen in diesem Haus vor dem Tod schützte. Und da stand es, von Gott versprochen, sehe ich das Blut, so werde ich vorübergehen. Darf ich einmal ganz kurz unsere Herzen mal in ein solches Haus mitnehmen, dort in Ägypten damals? Da hatten zwei Väter gehorsam dem Wort Gottes das Lamm geschlachtet. Sie hatten das Blut an die Oberschwelle und an die beiden Türpfosten gestrichen. Und dann saßen die Erstgeborenen im Haus. Und in dem einen Haus, da war Frieden. Der eine Erstgeborene, der hatte keine Angst. Es war dunkel geworden. Der Würgengel ging durch Ägypten. Und dieser eine, der saß ganz ruhig und ganz still da. Aber im Nachbarhaus, da sah es ganz anders aus. Da gab es einen Jungen, der konnte keine Ruhe finden. Der hat immer wieder gefragt, Papa, ist das Blut an den Türen? Wird der Engel auch wirklich nicht hereinkommen? Wird ich bewahrt bleiben? Muss ich doch sterben? Jetzt möchte ich einmal fragen, wer von den beiden Jungen war sicherer? Der da ganz ruhig saß und der andere wahrscheinlich weniger, oder? Ihr Lieben, sie waren beide sicher. Absolut. Das Blut war gestrichen und Gott hat gesagt, sehe ich das Blut, so werde ich vorübergehen. Es wird kein Würgengel in das Haus kommen, wo ein Lamm geschlachtet worden war. Der Erstgeborene ist in Sicherheit. Ja, aber warum hat er denn dann Angst, der eine, und der andere nicht? Darf ich dich mal fragen, warum hast du denn so manches Mal noch Zweifel? Sie sind doch da, oder? Wir wollen doch ganz ehrlich sein. Jemand sagte mir mal, in unserer Versammlung darf man nicht ehrlich sein. Ich sage, warum das denn nicht? Wenn ich davon rede, was in meinem Herzen ist, wenn ich Zweifel habe, dann werde ich gleich irgendwie zurechtgewiesen. Nein. Ihr Lieben, wir müssen schon ganz ehrlich sein. Wir wollen doch keine Schauspieler sein, oder? Es gibt Zweifel. Nicht nur bei Jungen, auch bei Älteren. Es gibt sie. Aber darf ich dich mal fragen, hast du dem Herrn Jesus deine Sünden bekannt? Ja. Bist du davon überzeugt, dass er für dich auf dem Kreuz von Golgatha gestorben ist? Ja. Und warum zweifelst du dann noch? Damit ist alles gut. Wir sind nicht aufgefordert, unseren Gefühlen zu folgen, sondern wir sind aufgefordert zu glauben, dass der Jesus es gut gemacht hat. Hat er nicht ausgerufen am Kreuzesstamm, es ist vollbracht? Das ist im Grundtext nur ein Wort. Und ich wünschte mir, du nimmst es mit und du würdest es behalten. Es heißt Tetelestai. Kann man behalten, nicht? Tetelestai, das wurde damals geschrieben, wenn eine Rechnung bezahlt war, dann schrieb man über die Rechnung Tetelestai. Der Jesus hat für deine Sündenschuld bezahlt. Sag mal, würdest du auch in deinem natürlichen Leben immer noch bezahlte Rechnungen hervorkramen und sagen, ja, sind die wohl auch wirklich richtig bezahlt? Wird da nicht noch irgendwelche Forderungen kommen? Würdest du doch nicht tun, oder? Nein. Bezahlte Rechnungen werden in den Ordner gelegt und abgeheftet. Das ist erledigt. Und so darfst du wissen, der Herr Jesus hat auf dem Kreuz von Golgatha ausgerufen, Tetelestai, es ist vollbracht. Glaube doch seinem Wort und nicht deinen schwankenden Gefühlen. Nun ist der Herr Jesus 12 Jahre alt. Man sagt, dass in dieser Zeit die Jungen so weit herangewachsen waren, dass sie einmal den Weg von ihrem Dorf bis nach Jerusalem gehen konnten, aber andererseits auch im Gesetz schon so unterwiesen waren, dass man sie damals Söhne des Gesetzes nannte. Und ich denke, auch der Jesus wird in Nazareth jemanden gehabt haben, mit dem er über das Gesetz Gottes gesprochen hat oder der ihm es nahegebracht hat. Der Jesus ist jetzt nach dem Ermessen der Eltern in dem Alter, dass er mitgehen kann nach Jerusalem. Darf ich einmal fragen, was mag es für den Heiland gewesen sein, als 12-Jähriger nach Jerusalem zu kommen? Wohl das allererste Mal. In diese Stadt, die Stadt des großen Königs. In diese Stadt, in die jetzt viele hunderttausende Pilger kamen und hunderttausende von Lämmern wurden dort im Tempel geschlachtet. Und ein Geschichtsschreiber, ich glaube es ist Josephus, der sagt, dass das Blut aus dem Tempel herunterlief bis in das Kidrontal. So viele Tiere wurden dort geschlachtet, um dann in Jerusalem das Passa zu essen und es zu feiern. Und der Jesus geht jetzt diesen Weg nach Jerusalem, wissend, dass es einen letzten Weg für ihn nach Jerusalem geben würde, dass es ein Passa geben würde, nachdem er sich sehnte, es mit seinen Jüngern zu essen, dort im Obersaal. Und er wusste, dass er die ganze Erfüllung des Vorbildes dieses Passalammes sein würde. Und so, dass wir heute sagen dürfen, auch unser Passa Christus ist geschlachtet. Er geht mit seinen Eltern, ein wirklicher 12-jähriger Knabe. Und doch, Geheimnis des Glaubens, er ist ewiger, wahrer Gott geblieben. Mensch geworden und Gott geblieben. Er geht mit seinen Eltern, das Passafest in Jerusalem zu feiern. Und sie tun es nach der Gewohnheit des Festes. Ich hatte schon am Anfang von Gewohnheiten gesprochen. Ich möchte noch auf eine Gewohnheit hinweisen oder auf zwei, die wir bei dem Herrn Jesus finden. In Kapitel 4 unseres Lukas-Evangeliums, in Kapitel 4, Vers 16. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen war, und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge. Ihr lieben Jungen, die ihr vielleicht gegen Gewohnheiten seid, habt ihr gehört? Der Herr geht nach seiner Gewohnheit in die Synagoge. Da kam man zusammen, um das Wort zu lesen. Da kam man zusammen, um das Wort zu hören. Siehst du, das ist nicht falsch, mit einer guten Gewohnheit in die Zusammenkünfte zu gehen. Nur du solltest wirklich auch mit dem Herzen dabei sein. In Kapitel 22 unseres Lukas-Evangeliums finden wir noch einmal den Herrn Jesus einer Gewohnheit folgend. Lukas 22, Vers 39. Und er ging hinaus und begab sich der Gewohnheit nach an den Ölberg. Was tat er dort an dem Ölberg der Gewohnheit nach? Jetzt nicht, meine ich, dieses eine Mal, aber auch die anderen Male. Er ging dorthin, um zu beten. Darf ich damit einmal ganz praktisch unsere Herzen ermuntern, dass wenn es Mittwoch, ich weiß nicht, wann ihr Gebetsstunde habt, zur Gebetsstunde geht, haben wir dann auch die gute Gewohnheit zu gehen? Ihr Lieben, er, der vollkommene Mensch, konnte von sich sagen, dass er stets im Gebet war. Sind wir besser als er? Sucht er nicht immer die Abhängigkeit von seinem Gott und Vater und die Gelegenheit, mit ihm zu reden? brauchen wir das nicht. Ich weiß nicht, wie es hier ist, wenn Gebetsstunde ist, aber ich kenne so manche Versammlung, da sind natürlich dann die Kinder nicht dabei, die sind im Bett. Aber du siehst viele Gesichter, die am Sonntagmorgen da sind, am Mittwochabend nicht. Es hat einmal jemand gesagt, ich will nicht sagen, dass das unbedingt ein richtiges Wort ist, aber wer nicht betet, kann auch nicht anbeten. Vielleicht sagst du, das ist manchmal sehr, sehr schwierig in der Gebetsstunde. Es ist manchmal langweilig. Es kann vorkommen, dass ein Bruder immer dasselbe betet. Ich weiß schon, wenn der den Mund aufmacht, es ist dasselbe wie eine Woche zuvor. Und das sollte nicht so sein. Haben wir nicht viele, viele Anliegen, die wir ihm bringen können? Ich denke so manches Mal, wenn wir offene Augen und offene Herzen haben für die Not unserer Zeit, unter dem Volk Gottes, aber auch in der Welt. Ihr Lieben, ich denke, wir kämen mit einer Gebetsstunde von 45 Minuten nicht aus. Man sagt auch schon einmal, die Gebetsstunde, das sei so das Barometer einer Versammlung, der Seele einer Versammlung. Du bist gefragt, in die Gebetsstunde zu kommen. Nicht nur die Brüder vorne am Tisch, auch du, liebe junge Schwester, und du, lieber junger Freund, ihr seid gefragt, in die Gebetsstunde zu kommen. Und seid ihr solche, die am Brotbrechen teilnehmen, ihr Lieben, habt Mut, auch einmal ein Gebet zu sprechen. Das ermuntert, das belebt. Und wenn wir uns darüber freuen, wird der Herr sich nicht darüber noch mehr freuen? Bruder Darby hat einmal gesagt, Gebet erzeugt Gebet. Oh, wenn wir in dieser Gebetsfrische zusammen sind, dann denke ich, ist es uns ein Verlangen, zum Gebet zu gehen. Er tat es der Gewohnheit nach. Wollen wir es unserem vollkommenen Vorbild nachtun? Jetzt möchte ich noch ein Wort dazu sagen. Es liegt mir einfach auf dem Herzen. Es gibt manchmal Kritik an unseren Versammlungsstunden. Auch am Nachmittag. Ich verstehe nicht, was der Bruder da sagt. Es hat mal auf einer Versammlungsbank gestanden. Vielleicht kennt ihr das sehr gut. Hier stirbt einer vor Langeweile. Das muss nicht sein. Wie kann man das ändern? Nicht, indem man plötzlich die Bänke versetzt, indem wir uns alle in den Kreis setzen. Nein, damit nicht. Aber wie? Dass du und ich, bevor wir zu den Zusammenkünften gehen, auf unsere Knie gehen und ernstlich dafür beten, dass der Jesus in unserer Mitte seiend Gebet erzeugt in unseren Herzen, Freimütigkeit gibt zum Auftun des Mundes. Ihr Lieben, wir werden Wunder erleben. Davon bin ich überzeugt. Und das Gleiche gilt für alle Zusammenkünfte. Oh, dass wir sie lieben und sie auf betendem Herzen tragen. Vielleicht nicht nur eben beim Abendessen für die Gebetsstunde auch noch beten, obwohl sie auch manchmal noch vergessen wird, sondern wirklich ganz bewusst vielleicht einmal auf die Knie gehen für die Zusammenkünfte. Sie sind nun in Jerusalem. Ob sie die ganzen Tage mit dem Fest der ungesäuerten Brote, das ja dem Passafest unmittelbar danach folgte, dagewesen sind, das kommt aus dem Text vielleicht nicht ganz deutlich hervor. Aber ihr Lieben, das ist noch ein Punkt. Zu diesem Passafest kam das Brot, da kam das Fest der ungesäuerten Brote. Und die Juden, die auf den Buchstaben achteten, sie achteten darauf, dass in dem Haus kein Sauerteig gefunden wurde und dass auch in ihren Grenzen kein Sauerteig gefunden wurde. Aber Sie haben nicht darauf geachtet, was Gott eigentlich mit diesem Fest geistlich sagen wollte, nämlich, dass unser ganzes Leben frei sein sollte von Bösem. Das ist eigentlich der Sinn dieses einwöchigen Festes. Und das haben sie zum großen Teil, zumindest auch die Führer des Volkes, überhaupt nicht verstanden. Denn als das letzte Passafest für den Herrn Jesus heranrückte, ihr Lieben, da hatten sie vorher Überlegungen getroffen, die Führer, die religiösen Führer des Volkes, wie man ihn mit List greifen und umbringen könnte. Sie mögen in ihrem Haus kein Stückchen von dem Sauerteig gehabt haben, aber ihre Herzen waren voll davon. Sie hatten nicht ihre Herzen gesäubert, sie hatten nur das Äußere gesäubert. Das bringt nichts. Nein, es muss von innen herauskommen. Wenn man nach Jerusalem ging, zu diesem Fest oder auch wieder nach Hause, dann waren große Scharen von Pilger unterwegs. Da gab es kein Taxi, da gab es keinen Bus und man kam auch nicht mit Lufthansa angeflogen. Es ging damals noch zum größten Teil alles zu Fuß. Nachdem die Festlichkeiten in Jerusalem zu Ende waren, gehen die Eltern des Herrn wieder nach Hause, in dem Gedanken, der Knabe ist irgendwo in dem großen Pulk der Pilger, die in Richtung vielleicht Nazareth unterwegs waren. Es war damals wohl so, dass vorneweg die Frauen und Kinder gingen und hinten gingen oft die Männer. Dann war man nicht allein, man konnte miteinander sprechen und so reiste man in relativer Sicherheit zu mehreren. Die Eltern nahmen an, irgendwo wird der Knabe Jesus sein. Sie haben einen ganzen Tag zurückgelegt und es wird uns mitgeteilt, seine Eltern wussten nicht, dass er in Jerusalem zurückgeblieben war. Sie waren davon ausgegangen, er ist irgendwo bei Verwandten oder Bekannten. Einen ganzen Tag haben sie ihn nicht gesehen und erst am Abend stellen sie fest, er ist nicht mehr da. Sie beginnen zu suchen und er ist nicht da. Und dann, ihr Lieben, kehren sie am nächsten Tag um nach Jerusalem und beginnen auch dort zu suchen. Und erst am dritten Tag, da kommen sie zum Tempel und da finden sie ihn. Nun möchte ich wieder ein wenig zurückgehen und einmal ganz praktisch werden. Zunächst möchte ich die Eltern ansprechen. Wisst ihr, wo eure Kinder sind in der Freizeit? Ihr lieben jungen Freunde, wo seid ihr, wenn es eure Eltern mal nicht wissen? Darf ich euch auf eine Gefahr hinweisen? Wenn ihr die falschen Freunde habt, geht ihr bald einen falschen Weg. Schlechter Verkehr verdirbt gute Sitten. Das ist auch heute noch wahr. Ihr lieben Eltern, kennt ihr die Freunde eurer Kinder? Wisst ihr, welche CDs sie zu Hause haben? Was sie sich am Bildschirm ihres Computers angucken? Vielleicht seid ihr hier in Neunkirchen noch verschont vor der Gefahr der Droge. Aber bei uns in den Städten, da kannst du an jeder Schule das bekommen, was du haben willst an Drogen. An jeder Schule. Oh, ich bitte euch, wenn eure Kinder keinen guten Kontakt haben, dann seid vorsichtig. Warnt sie vielleicht. Helft ihnen, bessere Freunde zu finden. Oder sie nicht in die Gefahr kommen, Dinge zu tun, die ihr ganzes Leben negativ beeinflussen werden. Und ich bitte euch, wenn ihr einmal merken solltet, dass mit eurem Sohn, eurer Tochter etwas nicht stimmt, geht mit Liebe auf sie zu. Sprecht mit ihnen. Es muss doch nicht sein, dass es in unserer Mitte noch mehr Drogentote gibt. Nachdem sie jetzt am dritten Tag ihn fanden, einen Tag der Reise gehen, einen Tag zurück, eine Zeit in Jerusalem gesucht, der dritte Tag ist angefangen und dann lesen wir, dann finden sie ihn inmitten der Lehrer sitzen. Und wenn wir jetzt nicht wüssten, wie es weiterging, was würden wir, du und ich, erwarten? Da sitzt er 12 Jahre, der aber immerhin der Geber des Gesetzes ist, der es kennt, aber er ist jetzt ein Kind von 12 Jahren. Wie wird er diesen Lehrern gegenüber umgehen? Heute werden die Kinder in den Schulen erzogen zu diskutieren. Es muss alles hinterfragt werden, nichts annehmen, einfach nur so. Alles hinterfragen. Vorsicht. Wer ist unser Vorbild? Wenn du jetzt erwarten würdest, der Herr Jesus hätte inmitten der Lehrer gesessen und hätte sie korrigiert und hätte mit ihnen diskutiert, dann bist du ganz falsch. Nein, schau mal, wie er dort sitzt. Er hört ihnen zu. Er hört ihnen zu. Und er kannte ihre Herzen. Und doch hört er ihnen zu. Zuhören ist ein großes Problem auch heute. Man will nicht mehr zuhören, man hat zu sagen und zu reden, man muss seine Meinung kundtun. Zuhören, warum? Hast du was Besseres zu sagen als ich? Ich weiß es doch. Ach ihr Lieben, das geht leider bis in die Familien hinein. Ich erlebte einmal als Gast an einem Abendbrottisch, dass ein kleines Mädchen, nicht so ganz klein, von 12, 13, 14 Jahren, der Mutter sagte, halt den Mund! Ja, die hatte gut gelernt. Aber nicht von dem sie lernen sollte. Und wir haben ein Vorbild. Wir haben den Herrn Jesus als Vorbild. Schau, wie er sich gibt, dem Alter entsprechend. Als ein 12-jähriges Kind sitzt er inmitten der Lehrer und hört zu. Und er stellt Fragen. Und das waren keine Fangfragen, wie dann die Schriftgelehrten dem Herrn Jesus später stellen würden, um ihn irgendwie in eine Falle zu locken. Das waren Fragen, die der 12-jährige Knabe an die Lehrer dort in Israel stellte. Oh, ihr lieben Jungen, der Jesus, das Vorbild mit 12 Jahren für dich. Und wenn du 18 bist, ist er immer noch dein Vorbild. Und wenn wir 80 sind, darf er auch unser Vorbild sein. Oh, lasst uns von ihm doch lernen. Die Dinge dieser Welt, die kommen auf uns zugeflogen. Wir nehmen sie manchmal wie die Luft zum Atmen in uns auf und merken gar nicht, wie weit wir abgeglitten sind in unserem Verhalten. Gar nicht mehr so sehr dem Herrn Jesus ähnlich. Und das möchte er so gerne. Er möchte gerne. Und welche Freude für den Vater, wenn er herniederschaut und sieht dich und mich. Und er könnte in dir und mir Charakterzüge des Herrn Jesus finden. Oh, ihr Lieben, nicht nur in den Zusammenkünften. Es fängt zu Hause an. Zu Hause. Sie gerieten außer sich über sein Verständnis und über seine Antworten. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, mit welch einer Einsicht der Herr Jesus dort gesessen hat und über die Fragen gesprochen hat. Und über die Antworten, die er gegeben hat. Und nun sehen die Eltern ihr Kind. Es ist Maria, die jetzt spricht. Und seine Mutter sprach zu ihm, Kind, warum hast du uns also getan? Was entnimmst du aus diesen Worten? Es war kein harter Vorwurf. Ich denke, aus diesen Worten klingt das Herz der Maria, ein Herz voller Liebe zu diesem Knaben Jesus. Und ihr Lieben, Kinder verspüren, wenn man sie lieb hat. Und was brauchen sie? Sie brauchen die Liebe der Eltern. In unserer lieblosen Zeit brauchen sie die Liebe der Eltern. Habt ihr je ein Kind zu viel geliebt im positiven Sinn? Wie schön, wenn Kinder wissen, wenn sie aus der Schule kommen, mit manchem Schmutz in Berührung gekommen sind, mit manchen Problemen konfrontiert worden sind, wenn sie kommen dürfen nach der Schule und setzen sich bei der Mutter zu Hause, vielleicht noch auf den Schoß oder neben dem Stuhl und laden da mal so richtig das Herz aus und sie verspüren, die Mama hört mir zu, der Papa hört mir zu. Ihr Lieben, es ist viel wichtiger, dass eure Kinder verspüren, dass ihr sie lieb habt, dass ihr zuhört, als dass auch die letzte Arbeit am Haus nun ganz hundertprozentig ausgeführt ist und für die Kinder keine Zeit da ist. Ruhig jetzt, der Papa muss dann auch eben die Steckdose installieren, das muss jetzt fertig werden. Ihr Lieben, muss auch mal sein, aber denkt daran, die Kinder brauchen euch. Sie brauchen eure Liebe, euer Verständnis. Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Noch einmal die Liebe aus dem Herzen der Mutter. Hast du gut zugehört, was sie sagt? Sie hat nicht gesagt, ich und dein Vater. Das finde ich eigentlich auch sehr schön, dass Gottes Wort uns das so mitteilt. Dein Vater und ich. Wer sollte das Haupt zu Hause sein? Gott hat es so vorgesehen, der Mann. Und die Frau, manche haben gesagt, die ist der Hals. Nicht, die dreht dann den Kopf so, wie sie will. Ist das so richtig? Ich lese das eigentlich nicht, dass die Frau der Hals sein soll, die den Kopf dann so dreht, wie sie es gerne hätte. Ich lese eigentlich, dass Gott möchte, dass die Männer ihre Frauen lieben. Übrigens steht da nicht das Wort für Erotik. Da steht Agape, das Wort für die göttliche Liebe. Ich bleibe immer Schuldner. Und die Frauen, wenn sie sich von ihren Männern geliebt wissen, wie viel leichter fällt es dann, unterwürfig zu sein, nicht den Kopf zu drehen. Unterwürfig zu sein, in gutem, positiven Sinn. Und ich denke, hier ist Maria vielleicht uns ein gutes Vorbild. Ihr Lieben, jetzt kommen die ersten Worte, die uns die Bibel von dem Herrn Jesus mitteilt. Was ist es, dass ihr mich gesucht habt? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Das sind die ersten Worte, die der Jesus in der Bibel mitgeteilt uns jetzt vor die Herzen stellt. Ich muss in dem sein, was meines Vaters ist. Ja, damit hatte Maria zunächst mit Vater doch den Josef gemeint. Aber der Jesus, der spricht hier von einem anderen Vater, nicht von Josef. Er spricht von seinem Vater im Himmel, von dem er ausgegangen ist, als der ewige Sohn Gottes, der Mensch geworden ist. Er muss in dem sein, was seines Vaters ist. Das ist seine Lebensbestimmung. Er ist gekommen, um den Willen Gottes, seines Vaters zu tun. Das war seine Speise. Verstehen wir das gut? Speise ist etwas, was wir brauchen, was wir essen. Es war seine Speise, den Willen dessen zu tun, der ihn gesandt hat und sein Werk zu vollbringen. Ach, die ersten Worte des Herrn Jesus zeigen uns, dass er als 12-Jähriger das eine suchte, in dem zu sein, was seines Vaters ist. Welch ein unterwürfiger Menschensohn. Sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen redete. Ich denke, das ist ein Schmerz, den der Herr Jesus in seinem ganzen Leben verspürt hat. Weder seine Eltern noch später seine Jünger haben ihn jemals wirklich verstanden. Weißt du, was das heißt? Darf ich das mal so ganz bewusst vor unsere Seelen stellen? Du hättest einen Freund, mit dem du wirklich vertrauten Umgang hast, aber immer wenn du ein Problem hast und das ihm mitteilst, er versteht dich einfach nicht. Das tut dann weh, nicht? Er versteht mich nicht. Und das musste unser Herr in seinem Leben von seinen Eltern und auch von seinen Jüngern erfahren. Aber eines noch, das lesen wir dann später. Seine Mutter bewahrte all diese Worte in ihrem Herzen. Ich denke, da sehen wir diese gottesfürchtige Frau. Sie hat es nicht verstanden. Aber ihr Lieben, sie bewahrt es in ihrem Herzen. Und gibt es nicht auch für uns so manches im Wort Gottes, was wir nicht so gut verstehen? Und vielleicht legen wir das irgendwo ganz weit ab. Wir sollten auch Gottes Wort, das wir nicht verstehen, einfach auch in unseren Herzen bewahren, damit er uns darüber Verständnis schenken kann zu seiner Zeit. Jetzt kommt der Vers 51. Ihr Lieben, dieser Vers erfasst jetzt eigentlich 18 Jahre zusammen und zeigt uns, in welch bewundernswürdiger Weise unser Herr als vollkommener Mensch gelebt hat. Er sagt nun nicht zu seinen Eltern als 12-Jähriger, das hätte nicht gepasst, ich bleibe in Jerusalem, ich bleibe beim Tempel. Nein, er ist auch als Kind, denke ich, im Äußeren seinen Eltern untertan. Das lesen wir jetzt in diesem Vers. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth. Welch ein Unterschied zwischen Jerusalem und Nazareth in Galiläa, den Nationen. Ein Dorf, das verachtet war. Nathanael hat gesagt, kann denn aus Nazareth etwas Gutes kommen? Ihr Lieben, es ist bewundernswert und für mich ein Gegenstand eigentlich innere Anbetung, wenn ich daran denke, dass der Jesus als 12-Jähriger diese ganze Bereitschaft zeigt, mit seinen Eltern zurückzugehen nach Nazareth. Sein Vater war kein reicher Mann, er war Zimmermann. Und dort am See Genezareth, man kannte das Fischefangen, er geht mit hinab nach Nazareth. Aber das ist noch nicht alles. Und er war ihnen untertan. Das habe ich mir gut unterstrichen. Er war ihnen untertan, seinen Eltern. Darf ich noch einmal den Appell an meine lieben jungen Freunde richten? Gehorcht euren Eltern. Es ist nicht modern. Es wird nicht mehr in der Schule gelehrt. In der Welt macht man das Gegenteil. Aber du hast den Herrn Jesus als deinen Heiland? Hast du ihn? Dann ist er dein Vorbild. Dann sei doch ein wenig so wie er. Was meinst du, wie die Atmosphäre zu Hause sich ändern würde, wenn du das tätest, was der Herr Jesus getan hat, seinen Eltern untertan? Du, dann wäre mit einem Schlag auch das Generationsproblem zu Ende. Du sagst vielleicht, ach, hast du eine Ahnung, du kennst ja meinen, entschuldige, wenn ich das mal so sage, meinen Alten nicht. Der schafft noch nicht mal einen Computer anzustellen. Dem soll ich untertan sein? Meinst du, das wäre alles, einen PC anzuschalten? Das wäre der Gipfel? Dafür kann dein Vater manches, was du nicht kannst. Und dass du das bist, was du heute bist, hast du ihm zu verdanken. Sag mal, warst du deinem Vater und deiner Mutter wirklich schon einmal dankbar für das, was sie in deinem ganzen Leben an dir getan haben? Hast du einmal Danke gesagt, als sie dir die Windeln umgelegt hat, als du noch klein warst und mit Liebe dich behandelt hat und dein Vater nicht schlafen konnte, weil du vielleicht in der Nacht ein großer Brüller warst? Hast du schon mal darüber nachgedacht? Ist es nicht Grund zum Danken, mal deinen Eltern wirklich zu sagen, danke Papa für alles, was ich heute auch im Schrank hängen habe und was ich zu anziehen habe. Und ich denke, Mensch, mein PC, der ist schon wieder von der vorletzten Generation und außerdem mein Moped, muss auch mal ein paar PSchen mehr haben. Nur denken, haben. Nein, bitte doch auch mal wirklich nachdenken, was es deinen Vater gekostet hat und deiner Mutter, dich dahin zu bringen, wo du heute sein darfst. Dankbar sein. Und er war ihnen untertan. Nun, auch wir sind aufgefordert, die Erwachsenen untertan zu sein. Ich habe jetzt nicht mehr die Zeit, darüber zu sprechen. Wir haben schon über das Verhältnis Mann und Frau gesprochen. Und im Epheser 5, dann lesen wir auch, dass wir untertan sein sollten, einander. Unterwürfig einander. Oh, ich glaube, viele, viele Versammlungsprobleme wären nicht entstanden, wenn wir in dieser Unterwürfigkeit einander gegenüber gewesen wären. Wie viel hat das eigene Ich an Schaden hervorgerufen? Wären wir unterwürfiger gewesen? Hätten wir dem Vorbild des Herrn Jesus mehr gefolgt? Ach, wie viel mehr Segen wäre geflossen, wie viel weniger Tränen hätte es gegeben.